Werbung.
Diese Folge wird von BetterHelp gesponsert, einem Online-Service für psychologische Beratung. Ich habe in letzter Zeit wieder häufiger darüber nachgedacht, wie leicht man irgendwie in so einen Modus rutscht, in dem man einfach nur noch funktioniert, gerade wenn viel los ist. Dieses, ich mache das eben noch schnell und dann schiebt man sich so durch den Alltag, ohne ihn wirklich wahrzunehmen. Vielleicht kennt ihr das Gefühl auch, leider wird einem das meist erst klar, wenn es zu spät ist. Ich habe ja hier im Podcast schon häufiger erwähnt, dass ich selbst auch Phasen hatte, in denen es mir mental nicht gut ging. Seitdem bin ich sensibler dafür, auch mal im Alltag innezuhalten und meine Bedürfnisse und To-Dos neu zu priorisieren. Und genau deshalb finde ich den Gedanken so wichtig, sich Unterstützung nicht erst dann zu holen, wenn es eigentlich schon zu spät ist, sondern vielleicht schon vorher. Einfach um Gedanken einzuordnen, Dinge besser zu verstehen oder auch wieder bewusster auf sich selbst zu achten. Das kennt ihr doch bestimmt auch. Deshalb finde ich BetterHelp so gut. Die bieten psychologische Beratung ganz flexibel online an, ganz ohne Wartezimmer. BetterHelp übernimmt das Matching mit deinem Berater oder deiner Beraterin für dich. Falls es nicht passen sollte, kannst du natürlich unkompliziert wechseln. Und für den Kontakt zu deinem Berater oder deiner Beraterin bist du nicht nur an die Sessions gebunden. Du kannst ihm oder ihr auch zwischendrin Nachrichten schreiben und Gedanken festhalten. Zögere also nicht, dir Unterstützung zu holen. BetterHelp gibt es jetzt auch in Deutschland mit qualifizierten Beraterinnen und Beratern aus vielen Bereichen. BetterHelp macht es dir leicht, genau die Unterstützung zu finden, die zu dir passt. Fast 94% der Mitglieder in Deutschland werden beim ersten Versuch mit einem Berater oder einer Beraterin gematcht, die wirklich zu ihnen passt. Und du als Hörerin oder Hörer meines Podcasts erhältst 10% Rabatt auf den ersten Monat unter betterhelp.com/dieser Moment. Also probier es aus. betterhelp.com/dieser Moment.
Werbung Ende.
Da werden Menschen, die geschieden und wieder verheiratet sind, die werden zur Kommunion nicht zugelassen. Und selbst bei Priestern, wenn man weiß, dass da Missbrauch geschehen ist, die hat man versetzt. Die hat man an einen anderen Altar gesetzt. Man könnte ja an dieser Stelle mal fragen, wer wird unter solchen Bedingungen noch Priester? Ich habe für mich so entschieden, als ich rausging, du möchtest nicht mehr zu ihnen gehören.
Manchmal sind es nur ganz kurze Momente, die ein Leben komplett verändern können. Ein Augenblick, eine Entscheidung, ein Ereignis, ein Wimpernschlag und danach ist alles anders. Ich bin Philipp Fleiter und ich treffe in diesem Podcast Menschen, um mit ihnen genau über diesen einen Moment zu sprechen, der ihr Leben für immer verändert hat. Mein heutiger Gast kommt gerade von einer Beerdigung, allerdings aus beruflichen Gründen. Thomas Laufmöller ist 60 Jahre alt und arbeitet als Seelsorger unter anderem auf Beerdigung. Er kommt aus Münster und war 30 Jahre lang Priester in der katholischen Kirche, bis er sich dazu entschieden hat, es nicht mehr zu sein. Bei dieser lebensverändernden Entscheidung haben verschiedene Gründe eine Rolle gespielt und über die möchte ich heute mit Thomas sprechen. Und auch wenn ihr persönlich jetzt vielleicht sagt, Kirche interessiert mich nicht, das hat nichts mit mir zu tun, ich würde die Folge trotzdem hören, denn Thomas Geschichte ist sehr, sehr interessant und sie hat viel damit zu tun, für sich und seine eigenen Werte einzustehen und kompromisslos das zu tun, was man liebt. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir starten gleich rein. Dieser eine Moment deines Lebens ist eine Entscheidung, die du ganz bewusst triffst, also dieser Moment, über den wir zuerst sprechen wollen. Ende September 2023 bittest du den Bischof von Münster, also deinen Vorgesetzten, darum, dass er dich von deinem priesterlichen Dienst entpflichtet. Also mit anderen Worten, in einer anderen Branche würde man sagen, du kündigst, du schmeißt hin sozusagen. Du willst kein Priester mehr sein und das nach 30 Jahren in diesem Beruf. Weißt du noch, wie sich das in diesem Moment für dich anfühlt, diese Kündigung sozusagen?
Also die Kündigung war ja ein Ergebnis einer längeren Zeit. Also eigentlich seit 2015, als die Strukturen der Kirche vehement sich veränderten, die Großgemeinden, die XXL-Gemeinden immer mehr so entwickelt wurden. Und ich habe dann schon immer geguckt, wo kommst du mit deiner Persönlichkeit, mit deine Art, Seelsorger zu sein, wie kannst du damit halt nochmal leben? Und ich hatte ja auch mit einer sehr konservativen, aus meiner Sicht, Gemeinschaft zu tun, mit der Gemeinschaft Emanuel. Und das wäre nur gegangen, wenn man klar macht, da gibt es eine Unterschiedlichkeit, eine Diversität. Und die gelingt nur, wenn man sie von beiden Seiten auch leben darf.
Kannst du uns mal mitnehmen in dein Gefühl in dem Moment? Weil das ist ja dann schon eine Entscheidung, die eine gewisse Endgültigkeit hat. Wie hat sich das angefühlt, da jetzt zu deinem Vorgesetzten zu gehen?
Also dieses Gespräch war ja nicht mit dem Bischof, sondern das war ja ein Gespräch mit dem Generalvikar und dem Personaldezernenten. Aber es war für mich während dieses Gesprächs, das ging, glaube ich, nur 12, 14 Minuten, da war für mich aber auch schon klar, die Entscheidung für dich ist getroffen, weil dieses Gespräch für mich so, ja, so von oben herab, und ich habe es ja auch deutlich gemacht, das war ja kein richtiges Gespräch, sondern das war eigentlich, ich bekam halt ein Ergebnis dass ich halt die Friedensschule verlassen müsste, weil ich halt umgezogen bin. Und das war für mich klar, da ist keine menschliche Ebene mehr da. Und natürlich war das am Anfang, als ich in das Gespräch erst reinging, war das erst abwartend. Aber im Laufe des Gesprächs wurde die Entscheidung immer klarer.
Wir sprechen gleich nochmal ganz ausführlich über die Gründe, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Also man muss aber vielleicht auch dazu sagen, du triffst diese Entscheidung, obwohl dich dieser Job sehr, sehr lange sehr glücklich gemacht hat, diesen Beruf auszuüben. Für mich persönlich ist jetzt Priester, vielleicht auch für viele, die das gerade hören, nicht so der allernormalste Job. Und ich frage mich, wie man als junger Mensch auf diesen Berufswunsch kommt. Also war das so, wie andere kleine Jungs wollen Feuerwehrmann werden und bei dir war es so, ich möchte Priester werden? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Man muss meine Lebensgeschichte vielleicht so wissen. In meiner Kinder- und Jugendzeit spielte der Fußballverein und die Kirchengemeinde eine große Rolle. Vielleicht war das letztlich auch nochmal der Grund für diese Entscheidung. Ich habe in meiner Heimatgemeinde sehr liberale Priester erlebt, Pastoralreferenten, innovative Leute, ein starkes Miteinander der Priester mit den Menschen. Mit den Kaplänen haben wir Jugendliturgie gemacht. Die waren einfach ein Teil von uns. Und das war mit ein ausschlaggebender Punkt, dieses auch zu tun. Also die Glaubensbotschaft, die Botschaft Jesu hat mich immer interessiert. Ich bin auch nach wie vor sehr froh und dankbar, dass ich das studieren durfte. Und im Laufe der Zeit habe ich immer Zeit für mich auch eingebracht, das weiter zu studieren, weiter einzutauchen in diese Botschaft, auch meditativ und kognitiv, beides so. Ich denke immer, Vernunft und Glaube müssen auch zusammenkommen. Ne? Und das war eine Zeit, wo ich so gemerkt habe, ja, das könnte etwas für dich sein. Aber als ich angefangen habe zu studieren und mich im Borromeum angemeldet habe, das weiß ich noch genau, die erste Begegnung mit dem Leiter des Borromeums. Ich habe gesagt, ich fange mal an und guck mal, wohin das führt. Und da weiß ich noch genau, das guckt er mich an und sagt, wie, Sie haben noch keine Entscheidung getroffen, wo ich gesagt habe, ich bin 19 oder 20 Jahre und ich treffe damit eine Lebensentscheidung. Und ich wusste, dass ich die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht treffen konnte.
Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. War denn deine Familie auch sehr religiös? Also hat Religion schon in deiner Kindheit eine Rolle gespielt?
Ja, also mein Großvater war Organist und Küster. Also das ist schon gerade von Mamas Seite war das eine sehr enge Bindung so an die Kirche. Mein Vater ist halt Schreiner und war halt da gehörte einfach Kirche so in der damaligen Zeit dazu. Aber der war nicht so unmittelbar mit Kirche berührt, wie zum Beispiel meine Mutter mit ihrer Familie.
Und wie hast du die Kirche als Kind, wirklich als Kind empfunden? War das ein schöner Ort oder schon so ein Sehnsuchtsort, dass du gesagt hast, irgendwann möchte ich auch da mal oben stehen?
Also ich da oben stehen, dieses Bild habe ich eigentlich nie so richtig gehabt. Für mich war das Thema Communio, mit Menschen zusammen Gottesdienst zu feiern. Für mich war auch immer wichtig, dass man den Gottesdienst mit verschiedenen Aufgaben hat, dass ich da nicht allein in dem Chorraum stehe. Da gibt es Menschen, die Kommunion verteilen. Da gibt es Menschen, die bei der Feier mitwirken, die Messdiener. Da gibt es halt Lektoren, Menschen, die etwas vorlesen. Also es gibt eben nicht nur den Priester. Und der steht da auch nicht alleine. Und mir war immer auch klar, Alleine kannst du sowieso nichts Vernünftiges aufbauen, denn du brauchst Menschen, die mithelfen, die mittragen. Und mir war auch immer klar, auch schon vor meiner Lebensform, du brauchst Menschen an deiner Seite, die dich auch mittragen, die dich mit motivieren. Und deswegen war für mich das Miteinander immer viel, viel wichtiger, als da oben zu stehen. Ich wusste wohl, ich habe als Priester eine besondere Aufgabe, aber ich habe immer versucht, mich zu integrieren in die Gemeinschaft.
Jetzt hast du dann mit 19, 20 dein Theologiestudium angefangen, nach dem Abitur hast gesagt, okay, ich mache das mal. Also da kannst du uns ja auch mal mitnehmen. Das heißt, du bist wirklich in das Studium gestartet erstmal aus Interesse. Nicht, weil da schon feststand, ich will wirklich Priester werden, sondern erstmal gucken.
Ja.
Aber irgendwann hast du dich ja dann entschieden, ich werde Priester, ich studiere nicht nur Theologie. Aber es ist ja schon eine wirkliche Lebensentscheidung. Für die meisten Leute, die eine Ausbildung anfangen, ist es auch eine Entscheidung, die den Rest ihres Lebens beeinflusst. Aber bei dir ja noch stärker, weil ja auch ein ganz anderer Lebensweg dann damit einhergeht. Als du das erzählt hast in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, so ich mache das jetzt, wie waren da so die Reaktionen?
Ich hatte eher den Eindruck von denen, weil ich, glaube ich, immer auch irgendwie gut integriert war. Aber das war nie, dass einer gedacht hat, ach, Thomas war doch immer irgendwie in Jugendarbeit tätig, hat Ferienlager mitgemacht. Irgendwie war das nicht völlig ungewöhnlich. Mhm. Also man muss sich natürlich immer die Frage stellen, und das war für mich wirklich auch die letzte Frage dann. Also ich habe während des Studiums schon gemerkt, Musik und Theologie, das sind deine beiden Fächer. Und am Ende des Studiums war für mich ja ganz klar auch die Frage, willst du das und schaffst du das auch ohne eigene Familie und eigene Kinder?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen oder die darauf anschließende Frage, weil das ist ja Teil dieser Entscheidung, auch im Zölibat zu leben. Wenn ich dich das fragen darf, hattest du vorher schon eine Beziehung geführt, als du noch nicht Priester warst, also bevor du diese Entscheidung getroffen hast?
Ja, ich hatte eine Beziehung in der Jugendzeit bis zum Abitur. Also hat mich auch mit viel, viel Freude auch erfüllt.
Und dann zu sagen, darauf verzichte ich jetzt. Ist dir das schwer gefallen? Also ich kann es mir schwer nur vorstellen. Oder wahrscheinlich viele Leute können sich das nur schwer vorstellen.
Ja, das ist, ich meine, da war ich ja, als ich diese Beziehung, war ich ja sehr jung. Mhm. Ich habe für mich einfach gespürt, ich möchte an diesen Weg ran. Ich möchte gucken, welche Erfahrungen machst du auf diesem Weg während deines Studiums. Und für mich war auch klar, auch ins Außensemester nach Freiburg zu gehen, nochmal so ein bisschen die Weite auch zu spüren und dann einfach auch zu gucken, was entwickelt sich? Also ich bin schon ein Mensch, der solche Dinge nicht nur mit dem Kopf entscheidet, ne, sollte, kann man eigentlich auch gar nicht, sondern das sind Lebenserfahrungen, die dann hinterher dazu kamen und ich das einfach für mich gespürt habe.
Ist dir das denn schwer gefallen, auf sowas zu verzichten? Weil für die meisten Menschen ist das ja das Normalste von der Welt, eine Beziehung zu führen. Und euch als Priestern bleibt das ja verwehrt aufgrund des Zölibats. Mhm.
Ja, für mich war diese Frage, wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, war die natürlich am Anfang nochmal eine ganz andere, weil es da um eigene Familiengründung geht, um Kinder so zu haben. Die Frage war viel intensiver in der Zeit des Studiums und auch am Ende des Studiums. Aber da für mich war klar, am Ende des Studiums, du gehst wieder zurück und du gehst in diese Gemeindearbeit rein und guckst, was sich dann da auch wieder entwickelt. Und da habe ich halt gemerkt, vielleicht einfach auch, weil ich bin da von Freiburg aus nach Goch-Falsdorf gekommen. Ne? Also es war wirklich damals haben die gesagt, eins der größten Dörfer Europas. Wenn ich da den Menschen die Krankenkommunion gebracht habe, habe ich halt mit meinem Fahrrad 80 Kilometer drauf gehabt. Oh. Ne? Also so war man da fast unterwegs. Aber das war ein wirklich lebendiger Pastor damals, Hermann Otto. Wir haben fast alles mit dem Fahrrad da gemacht. Und das sind so die, vielleicht hat das hat mit Sicherheit auch nochmal mitgewirkt, wie man auch als Priester mit der Gemeinde und ohne eigene Familie glücklich werden kann.
Ich glaube, es ist dann 1994 so weiter, bist du 30 und wirst zum Priester geweiht. So, jetzt ist es dann endgültig. Weißt du noch, was das für ein Gefühl war?
Ja, also das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, das Gefühl war, so, jetzt geht's los. Du hast genug überlebt. Ich hatte das Praktikum in Falsdorf. Ich hatte ein wunderbares Jahr in Schermbeck. Ne, auch da wieder ganz viel Leben. Wir haben mit Jugendlichen Boote gebaut und sind den Kanal rauf und die Lippe runtergefahren. Wir haben sonntags Zeit miteinander geteilt. Die hatten eine Skifreizeit. Wir hatten Ferienlager. Wir hatten Begegnungsorte. Und das war pures und lebendiges Leben. Ich hatte da sofort auch wiederum einen ganz Liberalen, einen Priester, der nah bei den Menschen war, der ein offenes Pfarrhaus hatte, der einladend war, der in wunderbarer Weise, so für mich auch ermutigend und liebevoll mit den Menschen den Weg gegangen ist. Das hat alles mit einen Ausschlag gegeben. Also auch, wenn ich irgendwie vielleicht das so erlebt hätte, wie ich das heute manchmal so mitbekomme, wie heute Gemeinden geführt werden, auch wie viel konservative Strukturen dann da sind, dann wäre ich vielleicht gar nicht so weit gekommen. Ne? Dann hätte es vielleicht sogar den Mai 1994 mit der Priesterweihe für mich vielleicht nicht gegeben.
Ja, aber ihn hat es ja gegeben und du bist dann da angekommen, so würde ich das Gefühl zusammenfassen, dass es für dich gepasst hat. Zu dieser Priesterweihe gehört aber auch ein Gehorsamkeitsgelübde. Kannst du kurz erklären, was damit gemeint ist?
Ja, wahrscheinlich ist das ja genau das Thema, was mir heute so schwerfällt. Also ich habe, versprichst du mir und meinem Nachfolger Gehorsam, ne? Mhm. Und ich habe ja immer gedacht, für mich auch klar, Gehorsam heißt für mich eben nicht, wir reden nicht vernünftig darüber und heißt auch nicht ein Kadavergehorsam. Und entscheidend finde ich auch nochmal, über dem Gehorsam steht immer das Gewissen des Menschen. Auch aus diesen Gewissensgründen habe ich ja dann 30 Jahre später auch die andere Entscheidung getroffen.
Kannst du dich noch daran erinnern, was das damals für ein Gefühl war, dieses Gelübde abzulegen, also diesen Gehorsam sozusagen zu schwören, weil jetzt, wenn du drüber redest, klingt so, als hättest du jetzt Bauchschmerzen damit, aber hattest du die damals auch schon, dass du das Gefühl hattest, das könnte mir vielleicht mal auf die Füße fallen?
Nee, habe ich nicht gedacht. Ich musste am meisten schmunzeln, so bei der Priesterweihe, man gelobt ja die evangelischen Räte. Ehelosigkeit, Gehorsam und Armut. Und bei dem Thema Armut musste ich am meisten schmunzeln, als ich so zum ersten Mal meine Lohnabrechnung bekam.
War nicht ganz so arm.
Das war doch nicht so arm. Ne?
Aber ist es dann so, als du anfängst in deiner Gemeinde da, wie du es dir vorgestellt hast, wie du es dir gewünscht hast, das Priester sein?
Ja, total. Ich bin ja in Recklinghausen gewesen. Wieder die gleiche Situation. Ein älterer Priester, ein liberaler Typ mit Hund. Und ich weiß immer noch, der hat gesagt, ich wäre, glaube ich, der erste Priester, der eher morgens wach war als er. Ja, Kinderchor, Jugendchor, viele junge Menschen. Wir haben so Ora et Labora-Tage gemacht. Das heißt, ich hatte in meiner Wohnung einmal im Jahr ungefähr 30 Jugendliche, die auf Isomatten in irgendwelchen waren. Und wir haben thematisch da zusammengearbeitet, Ora et Labora. Das heißt, beten und arbeiten. Und wir kamen zusammen, haben eine Woche so das Leben so geteilt. Also die Bude sah immer aus wie wild. Ne? War so ein großer Dachboden war da noch, wo die all ihre so Luftmatratzen drauf hatten. Aber das war schön. Ne? Also ehrlich gesagt, natürlich war ich hinterher auch dann mal wieder froh, da hast du wieder deinen normalen Rhythmus. Ich bin, glaube ich, auch ein sehr strukturierter Mensch und kann das manchmal nicht so gut haben, wenn irgendwie was rumfliegt. Aber mir war da auch wieder das viel, auch sehr bereichernd, mit diesen jungen Menschen mal eine Woche lang so intensiv zusammenzuleben und das Leben so zu teilen.
Kannst du in Worte fassen, was du für eine Art von Priester bist? Weil jeder übt das ja anders aus. Was würdest du sagen, wie würdest du dich selbst beschreiben?
Also ich bin, glaube ich, ein Mensch, der ein Jesusfreund ist, zutiefst. Und mein Hauptanliegen ist es bis heute, vielleicht ist das auch der Grund, dass mir das Amt nicht so wichtig ist. Mir war es immer wichtig, mit Menschen über Leben und Glauben ins Gespräch zu kommen. Und ich habe mich immer für das Leben anderer Menschen so interessiert. Ich habe in der Asiestadt St. Stephanus wenigstens genauso viel mit Menschen Begegnungen gehabt außerhalb der kirchlichen Räume. Ich habe das dann mal so geschrieben, wenn ich mit dem Fahrrad vom Pfarrhaus zur Schule fahre, dann brauchte man normalerweise da 7 Minuten. Ich brauchte aber fast immer eine Stunde, weil man unterwegs so viele Leute getroffen hat. Und das ist mein Leben bis heute.
Würdest du sagen, ein guter Priester muss raus aus dem Pfarrhaus und muss raus aus der Kirche, muss in die Gemeinde rein?
Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Charaktere von Priestern. Also ich bin so einer. Mein Lieblingsthema in der Oberstufe war Jesus der Wanderprediger. Aber wenn einer das nicht kann und wenn er oder wenn er sagt, ich kann nicht so auf Menschen zugehen, dann sollte er es nicht machen, weil das dann nicht ehrlich ist und weil es dann auch nicht überkommt, weil es nicht seiner eigenen Identität entspricht. Ich glaube, das Entscheidende ist im Leben immer auch beim Priesterleben ist das, was er sagt und lebt, kriegt man zumindest eine Spur von Wahrhaftigkeit und
Ja,
Ehrlichkeit da rein.
stimmt, es ist ein wichtiger Satz. Ich glaube, das ist auch eines der Probleme, die die Amtskirche in Deutschland hat, weil man das Gefühl hat, dass das nicht so ganz übereinander geht. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Du hast dann ab 2003 deine eigene Kirchengemeinde, St. Stephanus in Münster, hast du gerade schon gesagt. Was bedeutet es für dich, für deine eigene Gemeinde zuständig zu sein?
Auch das war wieder ein Prozess. Ich bin ja als Kaplan von Mettingen erst gefragt worden, ob ich die Schulseelsorge an der Friedensschule übernehme. Und deswegen bin ich schon seit 1999 in Münster. Ich habe aber damals den Personalchef Buchstegen so drum gebeten. Das ist jetzt nochmal, Schule ist nochmal ein großer Bereich und auch mit einem anderen Bereich, weil ich jeden Tag an der Schule bin. Ich habe ihn dann gebeten, da nicht sofort eine Gemeinde dran zu setzen. Also mir war immer wichtig auch sofort, ja, irgendwann bist du Pastor, dann kriegst du auch eine Gemeinde. Aber ich habe an der Stelle nochmal das zurückgestellt und gesagt, Schule ist Neuland und ich habe ja eben Schulseelsorge und Schulunterricht gemacht. Und dazu brauchte ich eine Einarbeitungszeit und eben nicht zwei neue Dinge auf einmal. Und das ist mir auch ermöglicht worden und dafür war ich total dankbar.
Vielleicht kannst du kurz erzählen, was macht ein Schulseelsorger? Das hat ja nun nicht jede Schule einen.
Also erstmal, das ist so alle möglichen seelsorglichen Aufgaben, ne? Und das bedeutet natürlich, so ich das im Buch geschrieben habe, erst kommt die Anthropologie und dann kommt die Theologie, ne? Also einer meiner Vorgänger, das wurde immer schon so beschrieben, der hatte immer so Sprechzeiten und hatte in seinem Büro immer die Tür zu. Bei mir war es genau umgekehrt, und aber das ist jetzt nicht so als Vorwurf, der müsste das auch so machen, aber ich war ein anderer Typ. Ich war immer eher unter den Kindern und den Jugendlichen, war in den Pausen unten in der Halle. Ich habe immer versucht, möglichst viele Kontakte zu entwickeln. Und ja, damit greife ich vielleicht jetzt auch ein bisschen vor, aber in meiner jetzigen Situation merke ich bin ja jetzt freier Seelsorger, dass ich ganz viele Kontakte zu ehemaligen Schülerinnen und Schülern habe, die ich zum Teil in schwierigen Situationen bei Beerdigungen begleite oder auch bei Hochzeiten. Und das kommt immer wieder vor.
Irgendwie schön, ne, wenn so ein Kreis sich dann schließt und man sich wieder begegnet nach all der Zeit, ne? Das ist
Ja. Das sind wunderbare Begegnungen. Und gerade bei Hochzeiten ist das ja so, dann bin ich hinterher auch dabei. Ne? Ich hatte jetzt im letzten Sommer zum Beispiel, da hat ein Schüler, der 2015 Abitur gemacht hat, der hat in seinem Garten, haben wir die Segnungsfeier gemacht. Und da war natürlich sofort eine ganze Clique von 20 Leuten von der Friedensschule da. Und da hat man wieder gesprochen über das, was man miteinander so erlebt hat.
Das heißt aber, Schüler, die früher mit 12, 13 zu dir gekommen sind, haben gesagt: Boah, Thomas, ich habe Liebeskummer, kannst du mir helfen? Die siehst du jetzt Jahre später und kannst die dann verheiraten. Das ist ja wahnsinnig schön eigentlich.
Das ist ein Traum, wo
Ja.
sowas geschieht. Und da merkt man natürlich, ich habe das in meinem Buch ja so geschrieben und ich fand das ein sehr schönes Wort. Das ist mein persönliches Erntedankfest.
Stimmt. Du erntest, was du siehst, sozusagen, ja. Ich will noch mal kurz zurück auf deine Zeit in der Stephanusgemeinde. Dann hast du dann erst die Schulseelsorge gemacht, hast gesagt, ich brauche ein bisschen Zeit, um mich einzugewöhnen. Dann hast du die Gemeinde übernommen und warst jetzt dann, ja, der Gemeindepfarrer. Wenn du das jetzt so erzählst, habe ich das Gefühl, dass du von deinem Traumjob erzählst eigentlich.
Ja, ist er auch. Und das war in der Zeit genau passend und gut. Und es hat sich eigentlich alles so entwickelt, wie ich mir das gewünscht habe.
Aber jetzt passiert was, was du dir wahrscheinlich nicht gewünscht hättest. Da beginnt nämlich diese Beziehung zwischen dir und dem Arbeitgeber so ein bisschen zu bröckeln. 2015 ist das, glaube ich. Da sagt man dir, dass vier Kirchengemeinden in Münster, darunter eben auch deine, fusioniert werden sollen. Es gibt also dann nicht nur deine kleine Pfarrei St. Stephanus, sondern sozusagen eine XXL-Großpfarrei. Was bedeutet das für deine Arbeit? Also wie verändert das deine Arbeit?
Und auch dort habe ich wieder versucht, Kompromisse zu finden. Mhm. Ich war in der priesterlichen Verantwortung der einzige Diözesanpriester. Die anderen kamen alle, die Priester aus der Gemeinschaft Emanuel. Mhm. Und das sind einfach unterschiedliche Auffassungen von Pastoral. Und viele Gemeinden machen das dann halt so, dass der Priester jeden Sonntag in eine andere Kirche geht. Mein Kompromiss wäre der gewesen, zu sagen, ich gehe dreimal in die Gemeinde, in der ich hauptsächlich bin, wo ich wohne, die Stephanusgemeinde. Und einmal im Monat gehe ich auch gerne in die anderen Gemeinden. Mhm. So habe ich das wenigstens gespürt. Im Grunde genommen war das nicht gewollt. Und erst ließ man mich da noch. Aber man merkt natürlich Schwingungen, wie sich das immer mehr und so entwickelte. Ne?
Also es heißt dann ganz explizit, dass du nicht mehr deiner Gemeinde nur zugeordnet bist, sondern dass du so eine Art ja, Springer bist und überall so ein bisschen wurschteln sollst.
Ja, und jetzt ist es ja noch viel schlimmer. Also und die Frage ist ja nochmal, das ist ja diese ganze Entwicklung. Früher hat man dann von Fusionen gesprochen, jetzt spricht man von pastoralen Räumen. Die Situation ist immer die gleiche. Man macht noch größer, weil man halt keine Priester hat. Ne?
Ja, das ist ja etwas, was überall in Deutschland passiert, nicht nur in Münster. Mhm. Ne? Diese Fusionen oder pastorale Räume ist dasselbe, klingt vielleicht schöner. Mhm. Was ist, würdest du sagen, dein Hauptkritikpunkt an diesem Vorgehen?
Der Hauptkritikpunkt ist natürlich auch so meine Menschlichkeit oder wie ich mir priesterliches Leben so vorstelle, was ja dann ganz anders aussah. Wenn ich wirklich die Sichtweise habe, tiefsinnige Gespräche brauchen ein Vertrauen. Ja. Und Vertrauen ist nicht da sofort, sondern, und das hat man ja auch gesehen, was es bedeutet, wenn, ich hoffe auch gerade auch im Blick auch auf den Missbrauch, wenn dieses Vertrauen, was man ja vielen da aufgrund des Amtes entgegengebracht hat, man hat ja gemerkt, was für schlimme Dinge dadurch auch entstanden sind. Und ich fand immer, ein Vertrauen muss man halt gewinnen und das kann man nur gewinnen, indem man unter den Menschen halt ist. Und das wurde ja immer mehr so aufgekündigt.
Die Kirche steckt in der Krise, das ist jetzt nichts Neues. Allein 2023 sind mehr als 400.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Im Jahr davor waren es sogar mehr als eine 500.000. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Viele Menschen begründen ihre Entscheidung aber mit dem Umgang der Kirche mit Missbrauchsfällen und mit veralteten Strukturen, die nicht mehr in unsere Zeit passen. Übrigens sieht's für die evangelische Kirche nicht viel besser aus. Da gab es vorletztes Jahr 380.000 Austritte. Weniger Mitglieder bedeutet weniger Geld aus der Kirchensteuer. Die Kirchen müssen sparen. Gleichzeitig werden die Gottesdienste immer leerer. Eine Konsequenz daraus sind die von Thomas erwähnten Fusionen. Mehrere benachbarte Gemeinden werden zusammengelegt, also quasi zu einer großen Gemeinde gemacht. Kirchen, katholische Schulen, Bibliotheken oder Tagungshäuser werden geschlossen. Damit soll Geld gespart werden. Thomas' Kritik daran ist vor allem, dass der persönliche Kontakt zu den Menschen, den Gemeindemitgliedern, verloren geht und dass Priester ihre Aufgaben als Seelsorger nicht mehr ausreichend nachkommen können. Es gibt noch einen Aspekt, der bei der Debatte um die Kirchenkrise auch viel diskutiert wird. Die Kirche spart zwar ohne Ende bei den kleinen Gemeinden, aber oben bei den Diözesen, bei den Bischöfen, den hohen Tieren der Kirche, da wird nichts gespart. Da sagt niemand, aus den 27 Bistümern in Deutschland machen wir mal die Hälfte und sparen so an Verwaltungs- und Personalkosten. Über die Bistümer der katholischen Kirche entscheidet übrigens der Papst höchstpersönlich. Für Thomas ist es keine Überraschung, dass so viele Menschen der katholischen Kirche den Rücken zuwenden. Das hat seiner Meinung nach viel damit zu tun, dass Priester ihre eigentlichen Aufgaben durch die Fusion nicht mehr erfüllen können.
Wenn ich zum Beispiel Gottesdienste hatte in der Stephanusgemeinde, dann wusste ich, die Menschen, die dort saßen, natürlich ist es kein Dialog, der da stattfindet. Ne? Der Dialog ist manchmal nach dem Gottesdienst auf dem Kirchplatz. Aber wenn ich in die Gesichter der Menschen guckte, dann wusste ich deren Lebensgeschichte. Ne? Und ich bin bei fast allen, die da saßen, schon zu Hause gewesen. Manchmal in Freud, manchmal in Leid. Manchmal bei Taufen, manchmal bei Beerdigungen, manchmal bei Hochzeiten oder andere Dinge. Oder einfach nur zu Gesprächen.
Und das kann man nicht, wenn man einmal im Monat oder einmal die Woche da vorbeischaut für eine Messe, weil dass man da zugeteilt wird als Springer.
Ich habe mich dann immer, wenn das regelmäßig ist, dann auch eher fremd gefühlt. Hm. Und damit wird das hierarchische System ja wiederum nach in die Mitte gezogen und eben, ne? Also ich sag mal ganz einfach auch, wir hatten in Stephanos so viele Messdiener, aber ich habe die natürlich selbst ausgebildet mit den Obermessdienern und die Messdiener wussten halt, ja, beim Gottesdienst ist halt Thomas da und gerade am Anfang, dann wenn da irgendwas unsicher war, dann zwinkert man dann rüber, man hat Zeichen vereinbart schon beim Üben und das war ein gutes Miteinander und das sind ja Dinge, die alle verloren gehen.
Ich frage mich gerade, was denn die Alternative sein könnte, weil die Probleme, du hast ja auch schon kurz angeschnitten, sind ja da. Also es gibt Priestermangel, immer weniger Menschen entscheiden sich für diesen Beruf. Die Kirchen sind oft halb leer, selbst an Weihnachten. Wie soll man darauf reagieren, wenn nicht dadurch, dass man sagt, man legt Kirchen zusammen und spart Personal ein, in Anführungsstrichen?
Ja, ich habe bei meinen Überlegungen immer gesagt, es gibt andere Möglichkeiten. Mhm. Aber ich würde nie sagen, das klappt mit Sicherheit.
Klar. Mhm.
Sondern man muss gewisse Dinge ausprobieren. Ne?
Ja.
Also die Frage ist ja letztendlich, was brauchen Menschen in unserer Zeit?
Ja.
Und da entdecke ich ja immer mehr, auch jetzt in meiner Aufgabe, das ist nicht im Wesentlichen die Eucharistie. Mhm. Das ist im Wesentlichen, dass Menschen, wie das ein französischer Bischof mal gesagt hat, eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Die Menschen brauchen eine Kirche, also Menschen, die ihnen eine Unterstützung geben. Ich nehme das Wort Unterstützung auch lieber als Hilfe, weil eine Unterstützung zum Leben. Und es gibt Phasen im Leben, da braucht man in besonderer Weise Unterstützung. Und ich finde, das ist ein Alarmsignal, dass zum Beispiel die Kirche in der Corona-Zeit mit am schlechtesten abschneidet, was Hilfe und Unterstützung angeht. Und an diesen Dingen, finde ich, muss man gucken.
Ja. Jetzt ist es aber so, das Bistum entscheidet das. Es gibt diese Großpfarrei, wo du auch dann Teil von wirst. Ihr rotiert oder sollt rotieren. Du sagst, finde ich nicht so gut. Gibt es noch weitere Streitpunkte zu dieser Zeit?
Das waren ja eigentlich vier Punkte, die mir so wichtig waren. Also die Machtstrukturen in der Kirche, der Pflichtzölibat. Also Zölibat ist ja nicht vom Grunde her was Schlechtes, nur diese Pflicht und die Bestimmung, die dahinter steht. Ne? Und das Zweite ist natürlich, und das ist natürlich auch ganz gravierend, dass man im Blick auf das Amt der Frauen in der Kirche keinen einzigen Schritt weiterkommt. Und der gravierendste Punkt ist natürlich immer, ich habe auch mit Menschen zu tun gehabt, die im höchsten Maße also von Kirche und auch verletzt worden sind durch den Missbrauch. Das sieht man ja an ganz vielen Stellen, finde ich auch nochmal, wie man damit umgeht. Da habe ich ganz oft auch nochmal wirklich also auch die für mich persönlich so die Frage, selbst in den schlimmsten so Verbrechen ist Institution noch wichtiger als der Mensch. Aber das ist meine persönliche Wahrnehmung.
Das heißt, du hast jede Menge Kritikpunkte und formulierst die auch als du noch Teil dieses Ganzen bist. Und wie ist die Reaktion darauf? Ist man wahrscheinlich eher nicht so begeistert, oder?
Ja, das ist, ich habe die Dinge ja so halt geäußert. Ich glaube, es gibt Menschen auch, die das so ähnlich sehen. Die Frage ist halt einfach, was kann so eine Kritik bewirken? Mhm. Wenn selbst jemand wie der Andreas Sturm, der ja Generalvikar in Speyer war, in seinem Buch Ich muss hier raus, so heißt das, glaube ich, so die Dinge halt nochmal formuliert, wo was aus seiner Sicht auch nochmal, und das geht ja in die ähnliche Richtung, wenn das so wenig halt gehört wird, dann ja, vielleicht brauchen wir nochmal 100 Jahre, mal sehen.
Die Frage ist, ob die Kirche in ihrer Form die 100 Jahre noch hat. Mhm. Das ist ja die andere Frage. Wir gehen nochmal zurück in den Oktober 2020. Das ist ja auch ein ganz einschneidendes Datum. Da teilt man dir nämlich mit, dass du versetzt wirst, dass du aus deiner Stephanusgemeinde, die du ja wirklich geliebt hast, wo du auch geliebt wurdest, wo du dann nach 18 Jahren raus musst. Wie erfährst du davon?
Also ich bin ja dort zum Personalchef eingeladen worden und ich habe dann, wir haben so entschieden, dass du die Stephanusgemeinde aufgeben musst, aber dafür dann 70% jetzt demnächst im schulischen Dienst dann, weil du das ja gerne machst, so wurde es auch noch so formuliert, ne? Und dann 30% nach Wolbeck gehst.
Also andere Gemeinde.
In andere Gemeinde, genau. Innerhalb des Ostens von Münster.
Was war das für ein Gefühl in dem Moment für dich?
Ja, das war total enttäuschend. Und es wurde ja immer auch gesagt, wir haben so oft schon mit Thomas Laufmann leider darüber gesprochen. Das waren ja immer so Gespräche, die waren zwischen Tür und Angel. Und da wurde mal gefragt, kannst du dir vorstellen, da und da hinzugehen? Die waren aus meiner Sicht nie so konkret.
Das heißt aber, dass es dich schon überrascht hat, dass du da weg musst? Oder hast du damit gerechnet?
Nein, ich habe da nicht mit gerechnet. Das war schon nochmal eine Überraschung. Die Frage war nie, ob es nicht mal eine Versetzung geben kann. Mhm. Die Art und Weise war immer wie und warum.
Ja. Wie hast du das denn deiner Gemeinde dann mitgeteilt? Oder durftest du es denen überhaupt selber mitteilen?
Nee, ich durfte es denen nicht mitteilen. Oh. Aber das rumorte ja ziemlich. Mhm. Und dann ist ja der Personalchef am ersten Advent in der Gemeinde gewesen und hat nach dem Sonntagsgottesdienst den Brief des Bischofs verkündet. Ah. Aber der kam ja nicht zu Wort. Also die Menschen haben gebuht und dann so deutlich gemacht, dass sie eine Begründung halt wollen und nicht so einen Brief des Bischofs, ne, wo man eigentlich nur ein Ergebnis kriegt.
Es ist ja so, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, es gibt Buhrufe, als das verkündet wird, es gibt Protestaktionen, es gibt Demos, es gibt Aushänge, es gibt Briefe an den Bischof, allerdings alles ohne Erfolg. Du musst gehen dann am Ende. Was ist offiziell denn der Grund für deine Versetzung? Also wie ist die Begründung von deinen Vorgesetzten?
Ja, es gab ja zwei Begründungen. Die erste Begründung war, das ist eine normale Versetzung. Mhm. Also, und wir werden jetzt nach der Geschichte vielleicht von Thomas Laufmüll überlegen, die ja nochmal zu gucken, ob sie die Priester alle 10 Jahre versetzen. Mhm. Ne? Aber dass das üblich war, dass Priester versetzt werden, das stimmt ja so nicht. Es gibt ja auch andere Orte, da sind Priester noch viel länger im Amt als ich an der gleichen Stelle. Ne? Oder sie wechseln die Gemeinde, weil sie aus eigenem Willen das auch so machen. Und Jahre vorher war es ja auch nochmal so, dass Priester bis zum Lebensende auch da waren. Aber es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Ne? Und ich war eher so ein Mensch, ich habe ja viele Stationen vor meiner Pfarrerzeit in Stephanus gehabt und hier war es einfach so der Ort, wo ich sagte, jetzt bist du eher angekommen.
Also Begründung war, wir machen das immer so, was genau Nicht so ganz sein kann.
Ja, und dann haben sie es ja etwas später dann begründet und gesagt, Thomas Laufmeier hatte die Fusion blockiert.
Darauf wollte ich dich gerade ansprechen. Es gibt einen Artikel über dich zum Beispiel im Spiegel und da bezieht das Bistum Stellung und sagt, du hättest dich primär als Seelsorger der St. Stephanus-Gemeinde gesehen, dem die Abgrenzung von der Großpfarrei wichtig war und du hättest an vielen Stellen blockiert. Mhm. Wie siehst du das?
Ja, das mögen andere so sehen. Ich habe die Kritik angewandt und ich habe deutlich so gemacht, dass was es auch bedeutet, wenn ein Priester mit seiner Gemeinde lebt. Also vielleicht ein einfaches Beispiel. In den Großgemeinden wird oft gemacht, ja, wir nehmen jetzt einen von den Teamern, der kümmert sich da um alle Kindergärten der Großpfarrei.
Ah,
ne? Diese Dinge habe ich zum Beispiel immer auch angemahnt, weil zum Beispiel die Kinder hier im Kindergarten von St. Stephanus, die sehe ich jeden Tag. Weil mein Fahrrad steht sozusagen im Außengelände des Kindergartens. Und da ist wieder die gleiche Frage. Ich kann mit denen anders arbeiten, weil die mich nicht nur als Seelsorger, also Priester oder Pastoral erleben, sondern auch als Mensch, der mit ihnen so lebt. Mhm. Und ich wollte diese Dinge nicht aufgeben. Ich habe immer so gesagt, für mich macht das keinen Sinn, dass ich jetzt meinetwegen für einen Impuls nach Albachten fahre, meinetwegen so zum Kindergarten. Da habe ich mehr Zeit, so hinzukommen, als das, was ich dann dort mache. Man kann natürlich auch einen ganzen Tag dann da sein, aber dann fährst du da einmal im Monat oder alle 2 Monate hin und dann siehst du die Kinder nicht mehr.
Ja.
Und das sind natürlich Dinge, die ich einfach pastoral völlig anders gesehen habe.
Hast du denn dann versucht, dich zu wehren gegen diese Versetzung oder gibt es die Möglichkeit überhaupt, sich gegen zu wehren?
Ja, also ich glaube, dass es da keine Möglichkeit mehr gibt, mich dagegen wehren, habe ich ja dann ein paar Jahre später gemacht, indem ich dann, ich glaube, die einzige Wehr, die man hat, ist zu sagen, du bittest um deine Entpflichtung.
Okay, aber es gibt ja dieses Gehorsamkeitsgelübde, was du abgelegt hast. Das heißt, du musst dahin gehen, wo deine Vorgesetzten dich hinschicken, so auch in dem Fall. Und das ist ja, vielleicht um das nochmal deutlich zu machen, bei Priestern oft auch mit einem Wohnortwechsel verbunden, weil du hast ja wahrscheinlich auch im Pfarrhaus gelebt in deiner Gemeinde. Das heißt, du musstest auch umziehen, du musstest da irgendwie raus aus dem Pfarrhaus.
Ja, und das Schlimme ist ja, da merkt man diese Härte der Institution Kirche. Und das war für mich auch noch so ein Punkt, in diese Brutalität gehst du gar nicht mehr rein. Und denn diese Situation war ja so, dadurch, dass die Proteste in der Gemeinde nicht aufhörten, musste ich ja innerhalb von 2 Wochen das Pfarrhaus verlassen.
Oh.
Also man muss sich vorstellen, vorgesehen war die Verabschiedung im Sommer, aber das Bistum wollte eben nicht mehr, dass ich noch die Kar- und Ostertage mit der Gemeinde erlebe. Also innerhalb von 2 Wochen musste ich ein Haus räumen, das ich 18 Jahre bewohnt hatte. Das Bistum wusste, dass ich schon eine Wohnung hatte in Wolbeck, aber die Wohnung hatte noch keine Küche und noch keine Lampen, die war noch gar nicht eingerichtet. Hat die aber alle nicht interessiert. Interessiert hat die Proteste hören nicht auf. Thomas stoppt diese Proteste nicht. Da, es gab auch Äußerungen, die gesagt haben, Thomas Laufmüller, wenn du willst, kannst du die Proteste sofort stoppen. Und dann habe ich gesagt, das ist ja genau dieses hierarchische Bild. Das sind mündige Menschen und die stehen nicht nur auf, weil es hier um Thomas Laufmüller geht, sondern weil es um ihre Gemeinde geht und weil sie als mündige Menschen Begründung haben möchten.
Das heißt, die haben von dir erwartet im Prinzip, dass du deine Gemeinde runterbringst, dass die Aufregung aufhört. Das hat nicht so geklappt, wie die sich das gewünscht haben. Und dann sagen die zu dir so, in 2 Wochen bist du jetzt aus dem Haus hier raus.
Genau.
Aber das ist doch eigentlich in Deutschland gar nicht erlaubt. Also wenn ich jetzt Vermieter bin und sage meinem Mieter, in 2 Wochen bitte ausziehen, dann zeigt er mir einen Vogel und hetzt mir einen Anwalt auf den Hals.
Ja, aber es gibt ja halt das normale Recht und es gibt das Kirchenrecht. Also ich glaube sogar, dass es heute, sie finden zum Beispiel keinen, der dich als Priester rechtlich halt da verteidigt, weil der ist sowieso aussichtslos.
Wahnsinn.
Da steht immer der Gehorsam über allem.
Das heißt, du bist dann der Institution in der Brutalität ausgeliefert und musst das machen, was dir gesagt wird, es sei denn, du steigst sozusagen aus dem Karussell.
Ja, genau.
Wir haben ja jetzt sehr viel über deine persönliche Geschichte gesprochen, aber ich würde gerne nochmal auf die Punkte eingehen, die du auch selbst schon kurz genannt hast, sozusagen deine Hauptkritikpunkte an der Kirche als Institution. Wie wären die oder was wären die? Ich glaube, du hast sie eben schon mal so angeschnitten. Also was stört dich an der Kirche als Institution am meisten?
Ja, das sind diese Machtstrukturen, also dieses hierarchische Modell. Ne? Mhm. Also ich finde, das ist ja genau die Gefahr in unserer Zeit, da wo Macht auch nicht relativiert werden kann oder wo Macht nicht auch beendet werden kann. In der Demokratie kann man immer noch mal sagen, 5 Jahre. Oder 4 Jahre und dann, wenn ich mir das nicht gefällt, kann ich das ja auch abwählen. Ja. Ne? Und so habe ich das ja in meinem Buch auch geschrieben. Für einen Priester oder auch für einen Bischof habe ich so den Vorschlag gemacht, ja, dann ist so ein Bischof oder so ein Pfarrer in einer Gemeinde, der wird für 4 Jahre gewählt.
Ja.
Und ich habe es dann auf das Gemeindemodell so mal beschrieben. Und dann entscheidet die Gemeinde, ob sie mit diesem Priester weiterarbeiten will. Und wenn er nicht die Mehrheit bekommt, dann hat die Gemeinde und auch der Priester 1 Jahr Zeit, sich neu zu orientieren. Also nach einem neuen zu suchen und auch der Priester nochmal zu gucken, wo gehe ich halt hin. Und das waren für mich so mit Überlegungen, wie man das Hierarchische eher aufbrechen kann.
Ja, dann kommt dann noch dazu, glaube ich, von den Punkten, die du schon angesprochen hast, Zölibat. Würdest du auch ändern?
Aber da würde ich immer sagen, Pflichtzölibat. Ne?
Ah, okay. Also das heißt, du würdest es den Leuten freistellen.
Absolut. Also allein die Lebensform ist ja, wie wir das mal eben auch mal besprochen haben, die entscheidende Frage und das, was der Kirche am meisten fehlt, ist Wahrhaftigkeit.
Ja.
Und überhaupt sich vor Fragen zu stellen. Ne? Sag mal so, die entscheidende Frage ist doch nicht, lebt dieser Priester zölibatär oder lebt er in Familie? Die Frage ist halt, hat er eine gesunde und lebendige Leidenschaft für die Menschen?
Absolut.
Das ist, ne? Und eine Leidenschaft für die Botschaft Jesu.
Und auch wichtiger Punkt, die Rolle der Frau in der Kirche.
Absolut.
Also würdest du sagen, Frauen auch ins Priesteramt, so wie Männer auch, also komplette Gleichberechtigung?
Ja, absolut. Okay. Absolut. Und ich würde sogar so weit gehen, ich glaube, wenn da völlig die Gleichberechtigung auch wäre und die Frauen in den höheren Ämtern. Natürlich haben wir jetzt wieder mitbekommen auch, dass es in der evangelischen Kirche Missbrauch gibt. Aber ich glaube, dass gerade auch der Umgang mit dem Missbrauch anders ist, wenn die Frauen Mütter mit dazwischen sind.
Ja.
weil das würde so vieles aus meiner Sicht nochmal wieder verändern.
Und dann sind wir schon bei deinem vierten Kritikpunkt, eigentlich der Umgang der katholischen Kirche mit den Missbrauchsskandalreihen, muss man ja leider sagen, der letzten Jahre und Jahrzehnte. Was musste aus deiner Sicht passieren?
Es muss vielmehr, dass man sich auf die Seite der Opfer stellt. Wie ein Mantra trage ich das Wort Kompassion mit mir durchs Leben. Also mitleiden, mitfühlen, mitgehen. Also sich einfach hineinzugeben, einfach so einfach ist es ja nicht, also hineinzufühlen in das, was Menschen angetan wurde. Es ist ja an manchen Stellen so, da werden Menschen, die geschieden und wieder verheiratet sind, die werden zur Kommunion nicht zugelassen. Und selbst bei Priestern, wenn man weiß, dass da Missbrauch geschehen ist, die hat man versetzt.
Ja.
Ne? Die hat man an einen anderen Tag, an einen anderen Altar gesetzt. Und Menschen, die vielleicht in guter Weise gemerkt haben, wir können unsere Liebe nicht mehr teilen. Da sind Dinge passiert in unserem Leben, da haben wir uns zu sehr entfremdet. Und ich habe genug Schüler an der Friedensschule erlebt, die mir auch noch mal gesagt haben, Thomas, natürlich war das schwer, als Mama und Papa sich getrennt haben. Und ich habe immer so auch gemerkt, wenn es so in der Pubertät war, dann war es, dann ist es besonders schwierig. Aber so viele Schüler haben mir gesagt, wir konnten es zu Hause auch, diese Streitigkeiten irgendwann auch nicht mehr ertragen.
Das ist, mitfühlen ist das eine, aber was ich mich auch oft frage, es findet ja oft gar keine Aufklärung statt. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, mit den Opfern mitzufühlen, sondern auch darum, um aufzuklären und auch eine Strafverfolgung zuzulassen. Das passiert ja gar nicht. Mhm. Das ist als Außenstehender sehr schwer nachzuvollziehen.
Ja, oder es passiert dann nur im äußersten Fall. Aber ich kenne jetzt auch nicht die Hintergründe, wann man das in so ein Strafverfahren mit annimmt, wann man es der Staatsanwaltschaft übergibt. Ja, aber das sind genau diese Fragen. Da gibt es wieder ein extra Recht für die Kirche.
Ja, wenn ich mal versuchen würde, deine Forderungen oder deine Wünsche, die sehr viele Leute unterschreiben könnten, in ein Wort zu packen, wäre es wahrscheinlich Wahrhaftigkeit, oder? Ist es vielleicht das?
Ja, absolut. Ja? Das ist eins meiner Lieblingsworte.
Ja, also die Kirche muss wieder wahrhaftig sein, um ernst genommen zu werden. Vielleicht zurück zu deiner Geschichte. Du wirst versetzt nach Wolbeck. Wie ist das, so weg zu sein? Du musst ja auch umziehen, haben wir gerade schon gesagt. Weg zu sein von deiner, in Anführungsstrichen, Gemeinde. Wie fühlt sich das an?
Ja, ich habe das bewusst 2 Jahre ausprobiert. Mhm. Also auch da, mir war von vornherein klar, das ist mit einer der schwersten Schritte. Und das hängt, glaube ich, natürlich auch mit meinem eigenen Lebensalter. Ich bin ja letztes Jahr 60 Jahre alt geworden. Mhm. Und mir war immer klar, das habe ich auch so gesagt, auch mit der Entscheidung, zölibatär zu leben, war klar, du musst dich vernetzen mit Menschen auch in deiner Nähe, gerade dann, wenn du älter bist. Und ich habe zu viele ältere Priester erlebt und begleitet, wo das Thema Einsamkeit eine ganz große Rolle spielt. Und von diesen Priestern habe ich im Blick auf die Bistumsleitung ganz, ganz wenig Unterstützung, menschlich. Die sagen dir wohl, da und da ist ein Altenheim frei und sowas. Aber da sind menschlich so wenig Unterstützung da. Und deswegen war für mich auch immer klar, du musst da selbst Sorge für tragen. Und wenn deine Energie mal weniger wird und so, brauchst du im Leben mehr Unterstützung und vielleicht auch gerade Unterstützung in unmittelbarer Nähe.
Ja.
Aber ich habe ja trotzdem gesagt, okay, da war die Entscheidung ja gefallen, dass ich nach Wolbeck gehe und zu 70% an der Schule bleibe, dass ich das dann probiert habe. Aber das ist natürlich so eine Erfahrung. Dann kommst du nachmittags um 4 Uhr aus der Schule und ich war in einer Wohnung mit ganz viel Patchwork-Familien. Da war aus meiner Sicht gar nicht so viel Möglichkeiten, auch da irgendwie so zusammenzuwachsen, indem jeder hatte so seine Aufgaben. Und wenn ich abends um 4, 5 Uhr, gerade in der Winterzeit nach Hause kam, da war alles dunkel und das war eine völlig andere Situation.
Und deswegen war es dir so wichtig, wieder dahin sozusagen zu gehen, wo du hingehörst.
Ja, absolut.
Ja.
Und das war ja auch die Wohnung in der Bischöpingstraße, das war für mich ja ein himmlisches Geschenk.
Das heißt, du hast dann eine Wohnung gefunden innerhalb deiner alten Wirkungsstätte von St. Stephanus und hast gesagt, ich ziehe jetzt zurück dahin, wo ich herkomme, da wo ich hingehöre. Mhm. Hast es aber nicht mit deinen Vorgesetzten
abgesprochen. Nein, nein, nein. Und aber man muss natürlich auch sagen, ich bin ja dahin gezogen, wo mein erster Arbeitsplatz war.
Ah, okay.
Also ich hatte ja noch 30, ich hatte ja 70% meiner Arbeitskraft war ja Friedensschule.
Das heißt, du warst in der Nähe von deinem Hauptarbeitgeber.
Absolut.
Eigentlich.
Genau.
Und jetzt sollte man ja meinen, selbst wenn es nicht so gewesen wäre, selbst wenn du ganz woanders gearbeitet hast, ist ja erstmal dein Privatvergnügen, wo du hinziehst.
Ja, aber das ist wieder Kirchenrecht oder ja. Gehorsam von Priestern. Also das ist wieder eine andere Situation. Man könnte ja an dieser Stelle mal fragen, wer wird unter solchen Bedingungen noch Priester?
Wer wird heute eigentlich noch Priester? Das ist eine gute Frage und genau die hat sich auch das Zentrum für angewandte Pastoralforschung der Uni Bochum gestellt. Letztes Jahr im Mai wurde eine Studie zur Soziodemografie und Motivation der Priesterkandidaten in Deutschland vorgestellt. Heißt, die Forschenden haben sich die Männer angeschaut, die von 2010 bis 2021 neu zu Priestern geweiht wurden. Dazu kann ich direkt sagen, das werden immer weniger. 1990 wurden in Deutschland noch fast 300 Männer zu katholischen Priestern geweiht. 2021 waren es nur noch 48. Aber was sind das für Männer, die sich heute noch für den Priesterberuf entscheiden? Professor Dr. Matthias Sellmann hat die Studie geleitet und sagt, dass Priester vor allem aus Konstellationen kommen, die heutzutage immer seltener werden. Sie kommen aus kinderreichen Familien, wurden stark von katholischen Personen geprägt und hatten vor Ort einen einfachen Zugang zur Kirche. Ein Problem sieht er in der Persönlichkeit der angehenden Priester, beziehungsweise in der Art und Weise, wie sie ihren Job wahrnehmen. Die meisten sehen sich nicht als gestaltende Führungskräfte und scheinen mit den Settings und Werten der modernen Gesellschaft zu fremdeln. Sie fremdeln oft auch mit den Kirchenreformen. Thomas hat ja eben schon ein paar Punkte angesprochen, bei denen er persönlich sagt, da muss unbedingt ein Wandel her. Professor Sellmann leitet aus den Ergebnissen ab, dass die Männer, die heute noch Priester werden, eben größtenteils keine Männer sind, die dazu beitragen werden, die Kirche zu verändern. Dazu kommt dann noch, dass viele Priester laut der Studie eine intensive Beziehung zu ihrer Gemeinde verweigern und ihre Rolle eher formal ausführen möchten. Also man könnte sagen, das genaue Gegenteil von dem, was Thomas gemacht und gelebt hat. Für die Studie haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch mit Männern gesprochen, die sich während der Ausbildung doch noch gegen den Job als Priester entschieden haben. Wenn man die nach ihren Gründen dafür fragt, sagen 73%, dass die Ehelosigkeit und das Zölibat ein großes Hindernis seien. Auch für Thomas war das damals im Studium ein Thema, aber der Grund für seinen Austritt war ein ganz anderer. Er erzählt mir, dass er nicht der einzige Priester ist, der auch nach Jahrzehnten im Beruf darüber nachdenkt, aufzuhören.
Ich habe natürlich auch Anrufe bekommen von Menschen, auch von Priestern, die sich immer mal diese Frage gestellt haben. Und die meisten oder fast alle haben es nicht gemacht aufgrund des Geldes, aufgrund der finanziellen Absicherung. Ne? Es gibt, glaube ich, nirgendwo so eine Pension wie als Priester.
Ja.
Wir wissen auch zwar normalerweise natürlich erst mit 75 pensioniert, aber das schaffen so gut wie keine mehr in der heutigen Zeit. Und dieses Risiko zu gehen, auf eigenen Füßen zu stehen, in der Pension deutliche Abstriche zu machen, das waren schon so Sichtweisen. Aber oft Priester, die heute so 80 sind, also die aus dem Zweiten Vatikanum so kommen,
ne?
Für die das einfach gesagt, die für sich entschieden haben, ich beiß mich da jetzt durch, auch wenn es mir total schwer fällt. Und für mich waren das nochmal so Bestätigungen. Nee, du lässt die Bistumsleitung oder den Bischof in dieser Weise nicht mehr so an deine Seele ran.
Also dir war schon klar, das gibt Ärger eigentlich.
Ich habe es immer so formuliert. Ich habe, manche fragen mich ja, Thomas, hast du damit gerechnet?
Ja.
Ne? Und ich habe gesagt, ich habe da nicht mit gerechnet, ich habe es aber auch nicht ausgeschlossen.
Okay, dann wurde dir aber kommuniziert, finden wir nicht so gut. Wie genau wurde dir das kommuniziert?
Ich bekam einen Brief von der Personalabteilung. Wir haben gehört, ne, also so aus der Gemeinde, aber bei uns ist noch nichts angekommen vom Umzug. Da habe ich gesagt, ja, kann auch noch nicht, weil ich offiziell noch die Papiere noch nicht habe.
Dann erfahren die das dann ganz offiziell und sind nicht so angetan, könnte man vielleicht sagen.
Nee, das ist ja sehr gelinde ausgedrückt. Ich weiß nicht, ich weiß natürlich jetzt nicht, was hinter den Mauern da passierte und so. Aber ich kann natürlich so sagen, was der Generalvikar gesagt hat in dem Gespräch. Das muss dir klar sein, Thomas, dass der Bischof sich das nicht bieten lassen darf.
Okay, und es ist so, es gibt eine Konsequenz, eine Strafe, jetzt mal in Anführungsstrichen, du kommst eine weitere Aufgabe, die dir sehr wichtig ist, entzogen. Und dafür wirst du dann, ich glaube, im Spätsommer 2023 vom Bistum Münster zu einem Gespräch geladen.
Anfang September.
Ja. Und was passiert in dem Gespräch? Was wird dir da gesagt?
Der Personalchef war da und der Generalvikar. Und ich durfte einen befreundeten evangelischen Kollegen habe ich mitgenommen. Mhm. So, und das Gespräch war nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Also gesprochen hat eigentlich nur der Generalvikar und hat mir dann mitgeteilt, dass die Entscheidung getroffen ist, Thomas, du musst zum 1.10. Wirst du die Friedensschule verlassen.
Und das war ja die Aufgabe, die du schon so lange gemacht hast und die dir so großen Spaß gemacht
hat. Seit 1999.
Hat. Man hat versucht, dich damit zu bestrafen, kann man, glaube ich, ganz deutlich so sagen, oder? Es ist ja,
ja, klar. Ja, ja, ja. Aufgrund nach außen hin. Ne? Man, kann ja, man kann ja nie reingucken.
Ja.
Es gibt vielleicht Menschen, die, die dann sagen, ach Thomas, wenn du da in Wolbeck geblieben wärst. Ne? Aber ich glaube, ich hab einfach so auch gemerkt, ich glaube diesen Menschen nicht mehr. Ich habe zu viel erlebt. Ich glaube, die hätten immer irgendetwas gesucht, dann irgendwann zu sagen, komm, wir schicken dich dann irgendwo hin.
Ja.
Und dann vielleicht ganz weit weg von Menschen und ich so von Menschen, mit denen ich jetzt so viele Jahre so auch lebe und wo ich so gemerkt habe, irgendwann musst du dir jetzt mit 60 auch Gedanken für dein Alter machen. Ich hoffe, dass ich bis 80 oder 90 als Seelsorger arbeiten kann oder auch so lange leben kann. Aber natürlich unter anderen Voraussetzungen als 30- oder 40-Jährige.
Das heißt, du wusstest, besser wird es nicht mehr, in der beruflichen Situation eher schlechter. Und dann triffst du diese Entscheidung, ich mache das nicht mehr mit, ich steige aus dem Karussell. Mhm. Mhm. Wie hast du das dann mitgeteilt?
Ja, der Generalvikar hat ja beim letzten Gespräch deutlich gemacht, Thomas, so melde dich jetzt mal innerhalb von 14 Tagen und dann können wir, vielleicht finden wir sogar, das war so der Gedanke nochmal des Generalvikars, du machst ja gerne Schule, vielleicht finden wir in der Weite des Bistums auch eine Gemeinde mit einer Schule.
Ja.
Und für mich war aber schon nach dem Gespräch einfach, ich habe ja auch am Anfang unseres Gesprächs immer deutlich gemacht, ich bin ein Mensch, der nicht nur vom Kopf her das sieht, sondern auch spürt.
Mhm.
Ich habe in diesem letzten Gespräch diese ganze Kälte gespürt. Das ist natürlich subjektiv.
Ja.
Und für mich war, als ich rausging, klar, dieser Kälte entziehst du dich. Und ich habe für mich so entschieden, als ich rausging, du möchtest nicht mehr zu ihnen gehören.
Mhm. Wie war die Reaktion, als du gesagt hast, ich möchte hier aussteigen aus dem Laden?
Ja, ich habe das ja schriftlich gegeben.
Ja.
Und die Reaktion kriege ich dann ja auch noch, weil der Bischof hat die Entpflichtung entgegengenommen.
Das ist alles?
Ja, ja. Okay. Und dann hat sich auch die nächsten 2 Jahre, als ich in Wolbeck war, keiner mehr so von denen gefragt, wie geht's dem denn oder was ist dann da? Aber das für mich sind alles Bestätigungen, diese menschliche Kälte, okay, die hast du da erlebt, aber ich bin noch nicht daran zerbrochen. Ich habe auch meine Lebensfreude nicht verloren. Ich habe nur eine Entscheidung getroffen.
Wie feierst du oder wann feierst du dann deinen letzten Gottesdienst?
Der letzte Gottesdienst ist auch etwas Besonderes. Das war die, also erstmal muss man ja sagen, ich feiere ja immer noch Gottesdienst.
Ja, aber
Eucharistiefeier.
Genau, ja.
Ne? Also Eucharistiefeier, was nur der Priester kann. Und das war die Diamantenhochzeit meiner Eltern.
Ach, okay. Das war bestimmt doch auch emotional, oder? Mhm. Weil so richtig, wie es weitergeht, wusstest du wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, oder?
Für meine Eltern war das emotionaler nochmal als so, oder von der Traurigkeit. Also für mich war es so, ich wusste natürlich nicht, wie das auch finanziell so geht.
Klar.
Ne, das ist ja die entscheidende, nochmal war eine entscheidende Frage. Ich wusste aber, du wirst alles versuchen, um Seelsorger zu bleiben.
Jetzt hast du dann gesagt, okay, ich will weiter Seelsorger sein und bist jetzt freiberuflicher Seelsorger. Wie ist der Job, also wie stellt man sich den Job eines freiberuflichen Seelsorgers vor? Was machst du so?
Also wenn man so will, ist das ist Begegnung in Freud und in Leid.
Mhm.
Es sind Einzelbegegnungen und Gruppenbegegnungen. Ich habe einmal im Monat einen Wortgottesdienst, eine Agapefeier und dazu muss man natürlich einen Raum haben.
Ja, Kirche ist ja jetzt blöd.
Foto. Genau. Also, und ich habe eigentlich einen Raum, wie die Urchristen sich getroffen haben. Und ich habe bei einer befreundeten Firma, die haben eine Gartenbaufirma, und die geben mir einmal im Monat diese Halle, und da feiern wir Gottesdienste. Und dann gehört natürlich dazu Beerdigungen und Hochzeiten. Ich habe zum Beispiel Beerdigungsdienst ja in dieser Zeit, als ich in Wolbeck war, gar nicht so viele gehabt, weil ich da immer nur an einem Tag eingesetzt wurde. Ich hatte ja 70% Friedensschule. Und ich habe jetzt so viele Beerdigungen wie in meiner ganzen Priesterzeit nicht.
Das heißt, also ich kann dich jetzt engagieren, sage hier, Thomas, der sieht sympathisch aus, ich möchte gern, dass der zum Beispiel eine Beerdigung für mich macht oder eine Trauung.
Ja,
das
genau. Genau.
Und die Leute bezahlen, also damit verdienst du dein Geld, die Leute bezahlen dich dann
dafür. Genau, ich rechne sowohl bei Hochzeiten als bei Beerdigungen die Stunden und mache das ganz transparent und gebe die dann ein. Ne?
Und wer sind dann deine Kunden in Anführungsstrichen? Ja. Sind das Leute aus deiner Gemeinde, aus deiner früheren Gemeinde oder wie stoßen die auf dich?
Ja, da sind auch welche davon bei, aber da sind dann ehemalige Schülerinnen und Schüler, und dann gibt es Menschen, die mich ins Spiel bringen. Und ich glaube ja, je mehr ich das jetzt mache und das gut ist,
ja.
Also ich komme ja jetzt, wie gesagt, gerade von einer Beerdigung, und die haben mich so dankbar da verabschiedet, dass ich merke, ja gut, das werden sie weitergeben, das werden sie weitertragen.
Wenn du jetzt Gottesdienste feierst, hast du ja gerade erzählt, in so einer Halle von so einer Gartenbaufirma, wie unterscheiden die sich von den Gottesdiensten, die du früher gefeiert hast?
Aus meiner Sicht gar nicht viel, sondern es ist halt keine Eucharistiefeier. Aber ich habe mir, Eucharistiefeier heißt ja, wir feiern Tod und Auferstehung Jesu, also man feiert das letzte Abendmahl. Und in der Theologie sagen wir, durch die Wandlung ist Jesus Christus real präsent. Und die Agapefeier ist eine Feier der Gemeinschaft, da kommt auch Gleichnisse vor, da wird das Brot gesegnet, da feiert man Gemeinschaft und man singt und betet miteinander. Ich habe ja immer auch in anderen Räumen Gottesdienste gefeiert. Ja. Wenn man zum Beispiel Ferienlager hatte, dann hat man draußen im Wald auf dem Baumstumpf den Altar gehabt. Also von daher ist das alles gar nicht so so entscheidend. Und ich glaube, was mich so glücklich macht, ist erstmal, dass so viele Menschen dorthin kommen. Also es kommen immer zwischen 100 und 120 Menschen zu dem Gottesdienst hin, die mit einer inneren Freude und Dankbarkeit das machen. Man muss natürlich immer gucken, bleibt das so, entwickelt sich das so weiter. Aber da muss man eben auch dranbleiben und mit sehr viel auch Begeisterung und Freude und auch gut vorbereitet diese Gottesdienste dann auch machen.
Wie ist denn jetzt sozusagen arbeitsrechtlich dein Verhältnis zur Kirche? Du bist entpflichtet, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber könnte es jetzt theoretisch sein, dass die nochmal sagen, wir haben hier eine Gemeinde für dich, da bitte hin?
Ja, ich bin ja nicht laisiert.
Ja.
Ne? Also laisieren kann ja nur der Papst. Ne? Also ich bin ja entpflichtet und bin immer noch Priester.
Okay, also theoretisch könnten die jetzt nochmal ankommen und sagen, hallo.
Genau, oder andere Bischöfe aus anderen Diözesen könnten sagen, vielleicht würde ein anderer Bischof aus einer anderen Diözese dann sagen, dann müsste vielleicht den Stress mit dem diözesanen Bischof von Münster eher aushalten, vielleicht, keine Ahnung. Aber das wäre möglich, ja.
Glaubst du denn, dass das passiert?
Ja, für mich ist es momentan ja gar keine Frage, weil ich das nicht mit Ja beantworten würde. Also
du müsstest dann schon sagen, ich mache das oder ich mach das nicht.
Ja, genau. Ja, klar. Also ich würde, für mich ist das momentan ausgeschlossen.
Du hast viel über Kälte gesprochen, über Hierarchien, die dir begegnet sind in der katholischen Kirche. Hast du jemals darüber nachgedacht, aus der Kirche auszutreten?
Die Frage wird auch immer noch mal gestellt. Ich habe auch da wieder gesagt, das ist ein Prozess. Momentan ist das Gefühl eher noch mal so, dass es jetzt noch nicht dran ist.
Aber das heißt, du kannst es dir irgendwann mal vorstellen?
Ja, oder ich will es nicht ausschließen.
Okay. Und gab es in diesen Zeiten auch mal Momente, wo du gezweifelt hast, auch an Gott gezweifelt hast?
Nie.
Nie.
Also die Freude an Gott und die Freude, ich sag mal ja mehr, die Freude am Leben Jesu, die habe ich während der ganzen Zeit noch nicht verloren, sondern so möchte ich es mal sagen, auch durch die Arbeit an der Schule. Ich war ja auch Lehrer, ich habe in der Oberstufe unterrichtet, ich habe Abiturprüfungen gehabt und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe mich da theologisch weiterentwickelt und Freude dran gehabt. Also von daher hat mich das immer getragen.
Ja, es gibt ja viele Menschen, wenn sie in schwere Situationen kommen, dass sie dann hadern und sagen, Gott, warum hast du mir das angetan?
Ja.
Die Frage hast du dir nie gestellt.
Nee, ich habe dieses Gottesbild nicht. Ich bete zum Beispiel, wenn ich alleine bete, und ich lade Menschen da auch zu ein, wenn wir das Vaterunser beten, ich stolper immer und bete das jetzt auch für mich nicht mehr so und führe uns nicht in Versuchung. Ne? Als wenn Gott der ist, der einen in Versuchung führen will, damit du endlich auf einen geraden Weg kommst. Ne? Also für mich war immer dieses Gottesbild, Gott führt uns in der Versuchung. Und deswegen bete ich an der Stelle und führe uns in der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Und das ist für mich ein Gottesbild. Wie soll ich eigentlich Menschen begleiten, wenn ich habe ja immer damit zu tun. Die Fragen kommen der Menschen. Ne? Was habe ich eigentlich getan, dass ich diese Krankheit jetzt aushalten muss?
Zum Beispiel.
Ne? Und ich versuche immer, das nochmal deutlich zu machen, auch naturwissenschaftlich nochmal so zu erklären. Und das ist niemals das Gottesbild Jesu.
Du hast ja ganz am Anfang erzählt, dass du bevor du dich entschieden hast, Priester zu werden, auch mal eine Beziehung hattest. Und jetzt dürftest du ja theoretisch wieder. War das mal Thema für dich?
Nein, momentan ist das halt kein Thema, weil die Möglichkeit wäre jetzt so da. Aber ich bin mir da auch über im Klaren. Ich habe das ja jetzt auch als Priester 30 Jahre gelebt. Das ist eine gewisse Selbstständigkeit und das ist auch eine Frage, die, das würde bedeuten ja auch, die Wohnung wäre zum Beispiel zu klein, aber das sind ja praktische Dinge. Aber ich will damit nur deutlich machen, momentan lebe ich in dieser Form, wie ich sie 30 Jahre gelebt habe. Und die Frage wäre anders gewesen, wenn ich jetzt meinetwegen noch 30 Jahre jünger wäre.
Klar.
Und die Bildung von eigener Familie und Kindern noch mal eine andere Rolle spielt.
Du hast ja gesagt, eine große Rolle bei deiner Entscheidung hat auch gespielt, dass du Angst hattest, allein zu sein im Alter, weil du ja eben beruflich nicht die Möglichkeit hast oder hattest, eine Familie zu gründen. Fühlst du dich jetzt einsam oder fühlst du dich aufgehoben da, wo du jetzt bist?
Nein, ich bin da, wo ich bin, fühle ich mich sehr aufgehoben. Also ich kann, das möchte ich mal sagen, auch gut alleine sein.
Ja.
Also das ist, das habe ich ja, also ich habe ja immer auch Menschen erlebt, wenn sie einen geliebten Menschen verloren haben, wie schwer das für die ist. Da ist keiner mehr zu Hause, der auf einen wartet und so weiter. Ne? Ich habe ja das 30 Jahre erlebt. Gut, ich hatte auch 11 Jahre mit einer befreundeten Familie einen Hund, da war es. Und keiner freut sich so sehr wie der Hund, wenn man nach Hause kommt.
Das stimmt.
Aber das sind ja Fragen, die ich in der Weise nie habe, weil ich ja das 30 Jahre schon so gelebt habe. Und ich finde immer, das ist auch das, was ich so als Priester immer so genossen habe. Du hast durch diese Berufung oder auch durch diesen Beruf die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen in verschiedenen Generationen.
Stimmt.
Ich habe wirklich gute und lebendige Beziehungen zu Menschen, die sind 10 und 20 Jahre älter als ich und andere, die sind jünger und die haben jetzt gerade ihre Kinder in 6 oder 7 Jahre alt. Und das ist genau das, was ich so meine. Ich bin auch nicht ein Mensch, der so sagt, da muss sich immer einer kümmern, sondern eher das, was ich so Nächstenliebe heißt ja, Menschen, wenn es mal enger wird, beizustehen.
Ja.
Ne? Und dann zu sagen, und ich wüsste dort, wo ich bin, wenn da irgendwie nachts was passieren würde und ich bräuchte da Hilfe, da wären immer Menschen, an die ich mich wenden könnte und die irgendwie in unmittelbarer Nähe wären.
Das ist toll, das können nicht viele Leute oder nicht alle Leute von sich sagen. Würdest du sagen, dass du glücklich bist?
Ja, sehr. Sehr
schön.
Sehr. Und das, was ich jetzt so lebe, und ich habe neben dem Glück, ist für mich das Thema Freiheit eine Rolle. Ja. Ich habe zwar mein Amt zurückgegeben, aber ich bin auf einmal wieder viel mehr Seelsorger.
Ja.
Also das muss man ja auch mal im Blick behalten. Ich bin ja sogar fast, ich gehe ja sogar so weit jetzt in meiner Erfahrung, wenn du wirklich Seelsorger sein möchtest, also nah bei den Menschen, da musst du alles tun, nur nicht in die Kirche gehen. Weil du so in diesen Strukturen hineingenommen wirst, ne? Weil du auf einmal nur noch oder fast nur noch mit Menschen zusammenkommst, die in den Gremien zu finden sind. Und ich habe so viel, auch jetzt auf meinem neuen Weg, so viel so Unterstützung und menschliche Nähe erfahren. Und das steht jetzt diametral dem gegenüber, diese Härte der Institution oder der Struktur oder der Machtstruktur in der Kirche.
Wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich stelle immer am Ende dieses Podcasts zwei Fragen. Die erste Frage ist, wenn du heute an diesen einen Moment zurückdenkst, dass du sagst, Leute, ich steige aus. Was für ein Gefühl löst das in dir aus?
Ein großes Gefühl der Dankbarkeit. Also dankbar dafür, dass ich den Mut hatte, das so zu riskieren. Und das binde ich als tiefgläubiger Mensch auch immer an mein Gottesbild. Ne? Gott, ich weiß, du nimmst jetzt nicht die Entscheidung. Gott ist ja kein Zauberer, der sagt, mach du das mal. Aber du, Gott, gibst mir den Mut, du gibst mir die Kraft. Und ich bin froh, dass ich an diesem entscheidenden Moment des Lebens dazu die Kraft bekommen habe und auch die Entschlossenheit.
Das ist ein schöner Gedanke, das so sehen zu können. Und zweite Frage, letzte Frage für diesen Podcast. Wie war das heute für dich, mit mir über diesen einen Moment zu sprechen?
Ja, ich fand das sehr schön, weil ich fand erstmal, dass es so ein sehr schönes Gespräch ist. Ich habe meinen Schülern immer erklärt, ein gutes Gespräch ist so wie Tischtennis spielen. Ne?
Stimmt.
Also Ping-Pong. Mhm. Das Wort Dialog heißt ja immer hin und her.
Ja.
Dialogos, die Worte fallen, springen hin und her. Und das habe ich ja jetzt im Zusammenspiel mit dir als sehr lebendig und wohltuend erfahren.
Dankeschön, Thomas. War für mich auch ganz spannend. Ich habe heute wieder vieles gelernt. Das mag ich an dem Podcast so gerne. Und danke dir, dass du dir Zeit genommen hast heute.
Ich danke dir, Philipp, für die Fragen und jetzt auch für die gemeinsame Zeit.
Also ich finde es in diesem Podcast immer so spannend, dass ich mich mit Leuten austauschen kann, deren Lebensweg so ganz, ganz anders ist als meiner. Und das ist bei Thomas natürlich auch so. Trotzdem kann ich ihn, wenn er so erzählt, was ihn damals an dem Beruf gecatcht hat, total nachvollziehen. Ich finde es bemerkenswert, mit welcher Leidenschaft und Entschlossenheit Thomas sein Leben um andere Menschen und deren Wohlbefinden herumgestalten wollte und es bis heute tut. Und für mich war es auch spannend, das Konstrukt katholische Kirche mal nicht nur von außen zu betrachten, sondern mit jemandem zu sprechen, der fast sein gesamtes Leben lang so eng mit ihr verbunden war. Ich finde, Thomas hat großen Mut und Rückgrat bewiesen, als er seinen Job und seine Privilegien aufgegeben hat. Und die Gründe dafür finde ich total nachvollziehbar. Ich bin gespannt, ob mehr Stimmen wie seine in Zukunft doch noch für ein Umdenken und einen Wandel in der Kirche sorgen können und kann nur sagen, dass ich mir wünschen würde, dass es mehr Priester wie Thomas gäbe. In 2 Wochen treffe ich bei dieser einen Moment eine Frau, die wirklich Furchtbares erlebt hat. Alex Puhl hat ihren Sohn verloren. 2020 begeht ihr damals 16-jähriger Sohn Emil Suizid. Ich spreche mit Alex darüber, wie sich die Depression und damit die Suizidgedanken in Emils Leben geschlichen haben und darüber, was man als Eltern tun kann, wenn das eigene Kind nicht mehr leben will. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der Folge mit dabei seid. In 2 Wochen geht's weiter hier bei dieser eine Moment. Und falls ihr es nicht getan habt, in der Zwischenzeit gerne den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung schreiben. Wir hören uns. Tschüss.
Dieser eine Moment, der Podcast mit Philipp Fleiter, ist eine Produktion von Philipp Fleiter und WeMind im Auftrag von Podimo. Redaktion Philipp Fleiter, Laila Keuthage und WeMind. Sounddesign und Schnitt Marius Fuchtmann für WeMind.